Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu
Family Affairs.
Ja, ihr Lieben, es ist bald wieder soweit. Die Jeckentage in Köln stehen an. Kölle Alaaf. In knapp einer Woche ist es wieder soweit.
Die fünfte Jahreszeit.
Richtig, eine meiner absoluten Highlights im Jahr. Ich liebe Karneval.
Ich
könnte mich da jedes Jahr so reinstürzen, was ich auch wieder tun werde. Und diese Jeckentage, die sind für unseren heutigen Gast eine Herausforderung, aber auch ein echtes Heimspiel. Willkommen, Alexander Manek, Eigentümer und Betreiber des kölschen Traditionslokals Haus Unkelbar.
Ja, hallo und schönen guten Buongiorno, wie ich immer so schön sage. Und vielen Dank für die Einladung.
Alaaf,
bitteschön.
Wie hat dir der kleine Applaus gefallen?
Hervorragend.
Extra.
Genau.
Während deiner
hunderte Leute hier
genau.
Euch, die geklatscht haben.
Schön, dass du da bist. Also ich habe es ja gerade in der Anmoderation gesagt, die Jeckentage stehen bevor. Du hast das Haus Unkelbach. Das ist ja, also wenn man Köln kennt, kennt man natürlich selbstverständlich das Haus Unkelbach. Ihr müsst euch vorstellen, donnerstags, wenn es wieder losgeht, ne, da stehen die Leute Weiberfastnacht Schlange.
Ja,
kilometerweit.
So nicht nur dann.
Nee, nicht nur dann, aber wenn es dann losgeht, Karneval, dann ist es der absolute Klopper. Oder?
Ja.
Wie viel Uhr macht ihr da morgens auf?
Ja, wir haben mittlerweile hat sich das etwas geändert, weil wir einfach die Massen zu viel wurden. Und früher haben wir gesagt, ja, wer kütt, der kütt. Und dann waren da aber so viele Leute, weil wir haben ja nur eine bestimmte Kapazität. Und ja, irgendwann, wenn voll ist, ist voll. So, es wollten aber mehr Leute rein. Und das war das Problem. Es ist jetzt schon mittlerweile, ich sage jetzt mal 12, 13 Jahre her, dass sich das halt so entwickelt hat, dass er morgens früh, also die ersten standen tatsächlich um 5 Uhr vor der Tür.
Was?
Also völlig geisteskrank.
Das ist wirklich geisteskrank.
Ich ja, wahrscheinlich gedacht, waren die so gar nicht 9. zu Hause.
Ja, aber es wurden halt dann immer mehr und die Straßen wurden immer voller. Und irgendwann kam es halt so weit, dass da wirklich 3.000, 4.000 Leute vor der Tür standen.
Boah.
Und ihr wisst ja, es ist auf der Luxemburger Straße.
Ja.
Die Luxemburger Straße ist eine der gefährlichsten und größten Einfallstraßen von Köln. Und das ging nicht mehr. Dann kam die Polizei und hat gesagt, hier stehen die Leute vor der Tür, weil wir haben die ja gar nicht reingekriegt. Weil, wie gesagt, wir haben nur eine gewisse Kapazität. Und das wurde dann halt zum Problem. Und dann haben wir halt überlegt, ja, was tun wir, um dem gegenzuwirken? Ja, dann fing das an halt mit den Eintrittskarten oder Bändchen und so weiter und so fort. So fing das Ganze an, das Ganze halt ja kommerziell und professionell aufzuziehen.
Wie lange ist das schon so, würdest du sagen?
Also, dass wir es jetzt organisiert haben, ist es gut 10 Jahre, sage ich mal.
Also ich finde das, also finde das super, dieses Anstehen, wenn man morgens da irgendwo hinkommt.
Ja, aber es wurde halt echt auch gefährlich, ne?
Ja, natürlich.
Also es war wirklich,
3000
also für mich,
ja,
weil
natürlich.
Du konntest den Leuten ja auch nicht sagen, geht jetzt und auch das war einfach wirklich, das war nicht mehr schön und dann sollte ich Verordnung kriegen, ich sollte die Straße absperren mit Absperr, ja, und Zeug. Das ist überhaupt gar nicht möglich gewesen, weil die Menge wurden immer mehr und immer mehr.
Wahnsinn.
Und dann haben wir halt gesagt, ja, es kommt halt nur noch rein, wer definitiv vorher eine Karte hat oder ein Bändchen bekommen hat oder wie auch immer.
Ist das nicht auch ein Kompliment, wenn der Laden aus allen Nähten platzt?
Ja, das war ja schön, aber also ich sag mal, es ist halt auch mega gefährlich.
Ja, ja, natürlich.
Und damals war ja auch dann die Zeit. Ich habe jetzt, lustigerweise habe ich jetzt ein altes Betamax, ich weiß nicht, ob ihr kennt das noch,
eine
Videokassette gefunden, wo ich damals noch klein war und mit so einer Handycam gefilmt habe. Und da ist ganz klar drauf, dass der Fred, der damalige Chef vom Unkelbach quasi, der hat die Türen abgeschlossen.
Ah.
Also wirklich abgeschlossen. Der ist mit dem Schlüssel ran. Und hat die Türen abgeschlossen. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Brandschutz, Panik, sonst was. Der sagt, nö, Jungs, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir die Tür zu und schließt die Tür ab und ist dann auch gegangen. Dann ist er mit dem Schlüssel weggegangen. Also das sieht man auf dem Video und ich denke, ach du Scheiße, was war das früher?
Ich hoffe, das Video ist im Giftschrank jetzt. So, wir wollen raus.
Nein.
Aber jetzt sag mal ganz kurz, ich sehe schon, Christoph, dem brennen auch 1000 Fragen unter den Nägeln. meine Kinder sind jetzt alt genug, auch Karneval zu feiern. Der eine ist jetzt 18. Ich frage mich, wann hat das so Überhand genommen, dass Karneval so wahnsinnig geworden ist, dass man überall Bändchen haben muss und Eintrittskarten. Das kenne ich, sage ich mal, aus den 90er und Nullerjahren gar nicht so.
Nee, das hat sich ja auch, wie gesagt, das hat sich alles entwickelt aufgrund dieser Organisation. Weil früher konnte man ja sagen, ach komm, wir gehen jetzt erst ins Unkelbach, dann gehen wir in Petersberger Hof, dann gehen wir so. Das ist heute nicht mehr.
Ja, aber ich meine auch die Massen an Leuten, wo kommen die denn auf einmal alle
ja,
her?
Ja, die kommen natürlich auch die jungen Leute.
Oh, wo? Kenne ich nicht.
Oder aus Bayern oder so. Nein, das ist tatsächlich so. Also es kommen wahnsinnig viele, wie am Oktoberfest, Zugereiste. Also ich nenne sie immer Ausländer. Die heißen Bayern, Hessen und so. Ne? Also das ist verrückt. Und die versuchen dann auch immer die Türsteher übel zu bestechen. Sie sagen, ja mei, komm hier, kriegst einen 100er, lass mir rein. Ja? Ja, also das ist ganz klar. Ne? Aber das hat sich so entwickelt, genau wie am Oktoberfest. Früher konntest du auch aufs Oktoberfest gehen, brauchst du keine Karte, keine Reservierung, nichts. Es ist genau das Gleiche und das passiert jetzt auch in Köln.
Aber woran liegt das denn?
Weil die Leute noch Geld haben.
Offenbar.
Ja. Oder wieder.
Also es gibt entweder oder.
Ja, genau. Aber früher, du hast recht, Alexandra, ich erinnere mich auch an die Zeiten, wo man ganz locker um 11 Uhr noch sogar irgendwo.
Oder erst zum Altermarkt. Dann sagt man, ach komm, also ich erinnere mich noch, wir sind so mit dem Bollerwagen zum Altermarkt gefahren, dann haben wir da ein Fässchen getrunken oder einen Kasten Bier und dann sind wir halt später am Nachmittag dann irgendwie in die Kneipen gegangen, aber das ist vorbei. Also
das war kein Problem. Ich finde das mitunter heutzutage auch relativ stressig. Jetzt muss ich nämlich ganz kurz die Geschichte erzählen, wie Alexander und ich uns kennengelernt haben. Ja. Also eigentlich kennen wir uns ja über Bekannte schon irgendwie so, ne? Im Orbit sind wir ja schon gleich, weil mein Sohn in Australien Kölner getroffen hat, als er dort bei Work and Travel war. Und diese Kölner habe ich dann, das sind Freunde auch, ich wusste aber gar nicht, dass sie in Australien sind, angeschrieben und dann sagte sie, ach Mensch, kennst du nicht jemanden vom Unkelbach für meinen Sohn noch Karten? Ich sag, wen kenne ich denn vom Unkelbach? Ich bin aber irgendwie gar nicht so drauf gekommen. Pass auf, und dann waren wir in Herbstferien in Rom und da hatte ich eine deutsche Reiseführerin und die hatte erzählt, dass sie früher im Unkelbach gearbeitet. Kannst du dir vorstellen, also Australien, ja, der Anruf, Schwester. Dann habe ich in Rom genau, so angerufen, dann hat die mir deine Nummer gegeben, dann habe ich dich angerufen, dann sagst du, ich sitze hier gerade mit einem gemeinsamen Freund von uns auf Fuerteventura.
Der ja auch schon hier beim Podcast war, der
genau,
Martin
der
Becker
Martin
von
Becker.
Sharky.
Und ist das nicht witzig?
Um sechs Ecken.
Also Australien, Rom, Italien, Spanien und alle Wege führen nach Köln. So,
richtig.
Also danke nochmal für die Karten. Die Party kam gut an. 11.11. war es, ne?
Ja, das
super.
War
so
schön.
Und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Und das finde ich, also, oder besser kennengelernt. Ja. Ich finde das echt
also,
irre.
Also jetzt nochmal auf den Donnerstag, den berüchtigten, zurückzukommen. Wie wird sich das entwickeln? Also was hast du vor Augen, wie der Zeitplan da ab?
Und
also,
bekommen wir einen VIP-Raum?
Ja, also wir machen jetzt tatsächlich, ich habe ja immer manchmal verrückte Ideen und versuche, was neu zu erfinden. Wie zum Beispiel Jack im Sonnenschinken, das habe ich ja damals erfunden. Und das war ja auch nur eine Schnapsidee. Und jetzt ist es tatsächlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ernster, das Thema. Aber,
Entschuldigung, wir müssen ganz kurz Jack im Sonnenschinken erklären. Das ist quasi eine, darf ich sagen, für alle, die es nicht wissen, eine Karnevalsparty im Sommer.
Du darfst nicht Karneval sagen.
Ja, ich weiß. Wie nennt man es denn? Eine Jecken...
Ja, im Sommer halt.
Ich sag mal, für die Leute, die das nicht wissen, Jeck, also verrückt im
Sonnenschink, genau. Also das Wort Karneval dürfen wir auf gar keinen Fall sagen.
Ist das markenrechtlich geschützt?
Nein, aber Karneval ist ganz klar nur vom 11.11. bis zum Weiberfasnacht und bis Aschermittwoch natürlich.
Wer würde dir denn Ärger machen, wenn...
Das gab ganz schön Ärger.
Oh, okay.
Von also, wo kommt der Ärger?
Wenn der ich Ärger war damals, also Jeck im Sonnenschink, jetzt bleiben wir auch kurz beim Thema halt.
Ja, selbstverständlich.
Jeck im Sonnenschinken entstand damals vor, ich sag mal so 16, 17 Jahren, weil nämlich die jungen Leute, die damals noch in dieser Mega-Schlange standen, die waren halt, die Mädels waren so als Krankenschwestern und so und die waren ganz wenig bekleidet und da habe ich gedacht, ach die Armen, die frieren ja und das ist nicht gut. Eigentlich müsste man ja mal Karneval im Sommer machen.
So.
So, und dann hatte ich die Idee, also überhaupt gar nicht schlimm, ne, habe ich gedacht, ist eine Mega-Idee, ne, Karneval im Sommer. Ja, dann habe ich das gemacht und dann hat sich das entwickelt. Beim ersten Mal waren 200 Mann, ich habe ja einen schönen Biergarten und dann haben wir so Bananenblätter und Sand und Schirmchen und so Liegestühle und einen Pool aufgebaut und all sowas. Das war halt schön. Beim ersten Mal waren es 200, beim zweiten Mal waren es 400 und dann wurde es immer mehr.
Wahnsinn.
Und dann war halt damals diese Nummer, das Dreigestirn hat uns jedes Jahr besucht, wie dieses Mal auch. Die waren letzte Woche schon bei mir. Und auf einmal hieß es, ja, das Dreigestirn kommt dieses Jahr nicht und so. Ich sag so, wieso? Ja, weil du machst ja diese Party, Karneval im Sommer, das geht nicht, es ist böse. Und ich habe mir wirklich, ich schwöre, bei meinen Kindern, ich habe mir nichts Böses dabei gedacht, habe aber heutzutage würde man es Shitstorm nennen, bekommen von allen Seiten, Karneval, das geht nicht, Sommer, nein, ganz schlimm. Ne?
Weil es halt nicht traditionsbewusst ist.
Ne? Genau, so. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht können wir das anders nennen. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du das anders nennen würdest, dann wäre das doch super. Dann habe ich gesagt, ja, dann nennen wir das Jack im Sonnenschein. Ja, das ist super, das ist eine tolle Idee. So, und dann war alles gut, über Jahre. Und dann kam halt irgendwann die Gaffelbrauerei mit ins Spiel. Da habe ich dann mit dem Heinrich Becker Senior zusammen beim FC, wie das so ist, in der Loge an der Theke gestanden. Und dann sagte er, ja, wir haben jetzt hier Rauchverbot und das ist doof und alle wollen nicht mehr drinnen sein. Und wir bräuchten mal eine Party, die draußen ist. Und da habe ich gesagt, ja, wir suchen eine Party, ich habe eine Party. Und dann kam dieser Zusammenschluss mit der Gaffelbrauerei. Oh, dürfen wir das überhaupt sagen hier?
Natürlich, ja, schöne Grüße an Heinrich.
Genau, ne, ich lebe in Heinrich. Der wohnt ja auch nicht weit weg von hier.
Nee.
Nein, und da entstand das und dann wurde das natürlich groß. Der Thomas Deloy hat dann die ganze Stadt plakatiert. Ich war natürlich auch super stolz, da überall die Plakate zu sehen und ich habe das erfunden. Und dann haben die natürlich das Logo erfunden, also das hat die Gaffel gemacht und dann haben wir uns zusammengetan und dann wurde das halt riesengroß, ne? Und wir haben uns alle gefreut und dann ging es halt erst richtig los.
Ich war schon da, ist mega.
Ne?
Ist
ja,
mega.
Aber dann kam hier Hellau, ne, auf der Stippefütche, das ist die Vereinszeitung der Roten Funken, mit denen ich ja sehr gut bin eigentlich. Und da kam der liebe Ex-Präsident Heinz-Günter Hunold und der schrieb da Hellau auf dieses Ding mit dem Logo von Jack im Sonnenschein. Und da habe ich erst, das war das in der Zeitung und alles schlimm und böse und ich wollte doch wirklich, ich wollte doch nichts Böses. Ja. Und so ist dann Jack im Sonnenschein entstanden und dann haben wir uns dann geeinigt, wir nennen das nicht Alaaf, also das Thema Alaaf ist weggefallen und dann Karneval wurde sowieso komplett gestrichen. Also
Es ist eine Sommerparty. Mit kölschen Liedern.
Genau.
Aber wieso, jetzt noch ganz kurz gefragt, kam denn das Wort Hellau darin vor?
Ja, weil der Kölner Karneval das natürlich nicht gut fand und was so, die Leute gedacht, nicht gut finden, wird mit Hellau benannt.
Ihr nehmt, ne? Okay, ja. Verstehe.
Dann so war das. Also ich war total geschockt, weil wir ja alles Freunde sind hier in Köln und auf einmal kriege ich hier voll auf die Schnauze von allen Seiten. Aber naja, im Endeffekt wissen ja jetzt alle, was draus geworden ist und jetzt ist ja eine super mega Party und alle freuen sich auch drauf.
Das ist riesig, das ist Wahnsinn. Also ich kann, wenn die hier um die Ecke sind, da vorne im Park, ich kann das hören, da bebt die Bude. Ja. Großartig.
Aber jetzt lass uns geistig nochmal zu dem Punkt zurückkehren, Donnerstag.
Ja, ach so, genau. Also die Sache ist zum Beispiel am 11.11., wo dein Sohn da war. Da war es so, dass halt viele Leute sind gekommen, haben sich das Bändchen geholt und sind dann wieder weggegangen. Mhm. So, das heißt, sie sind dann frühstücken gegangen oder halt, was ich halt leider festgestellt habe, sehr viele sind an Kiosk gegangen und haben dann da Heidewitzka gemacht. Ne? Weil man sieht ja, ich hatte neonpinke Bändchen und man sieht natürlich, wenn ich dann über die Sulzburgstraße spaziere, sehe ich überall die pinken Bändchen vor allen Kiosken. So, habe ich gesagt, jetzt müssen wir aber irgendwas mal tun, weil der Bierumsatz ist auch dementsprechend extrem runtergegangen. Mhm. Gut, es war auch ein Montag, kann vielleicht auch mit zusammenhängen, aber ich habe gesagt, wir müssen jetzt mal überlegen, was wir dagegen tun, weil wir müssen natürlich auch Umsatz machen. Also ich will jetzt nicht rumkümen, was alles kostet und so, das ist Quatsch, wir wollen Geld verdienen. Klar. Aber wenn die Leute dann natürlich nur den Eintritt bezahlen und dann verzehren woanders,
das ist blöd.
Ja, das ist doof, ne? Ja. So, und deswegen habe ich jetzt.
Nicht passieren. Wir sind perfekte Gäste.
Ja, ne, dann kommt doch.
Ja, kommt doch vorbei. Ja, so vorbei.
Nein, also wir machen jetzt. Ziel erreicht. Also wir haben jetzt eine All-In-Party gemacht, damit wir einfach unseren Eintrittspreis haben. Also kann ich jetzt auch sagen, ist 111 Euro, was natürlich auch viele gesagt haben: Oh, jetzt für eine Kneipe 111 Euro, das ist aber unverschämt. Und dann sage ich: Ja, aber ihr habt ja den Eintritt drin, ihr habt komplett ganzen Tag Kölsch umsonst. Also ihr habt,
da macht ihr Verlust, wenn wir vorbeikommen.
Ja, ja, das das ist aber einberechnet. Okay. Nein, also das ist halt Prosecco drin für die Mädels, Wein drin. Okay. Und wir lassen uns noch ein paar Sachen überlegen uns noch ein paar schöne Sachen. Dann treten zwei Bands auf im Biergarten. Die kommen einfach rein, spielen im Biergarten. Das ist halt im Grunde schon Luxus-Kneipen-Karneval. Ne? Und auch da spalten sich die Geister, sagen, hey, jetzt dreht er komplett ab, hätte sie nämlich all.
Aber du kannst es ja, weil alle hinkommen wollen. Ich meine, ich finde das auch viel, viel Geld, wenn man überlegt, früher war alles umsonst. Aber ich verstehe es auch. Ans Bütchen gehen und dann
nicht nur
in
die
Kneipe, das passt
und
nicht.
Und es entledigt dich auch dieser des Zwangs, dass du dir immer wieder mit Marken irgendwie Geld...
Also das machen wir sowieso nicht.
Dann ein Jahr
später
die ganzen Marken findest du dann
in deiner Marken vom letzten Jahr, die waren blau.
So, jetzt gibt's da natürlich auch wieder dann ein paar Jungs, die sagen mir natürlich, ja, nee, ich will ja die Mädels einladen. Ne? Mhm. Genauso auf der anderen Seite, die Mädels, ja, nee, ich werde ja immer eingeladen, ich brauche ja nicht viel Geld. Ja, der ist so. Ne? Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, ich habe ja das auch nicht einfach jetzt so aus dem Stegreif überdacht oder also ich habe schon mit einigen gesprochen und mir ist auch klar, dass natürlich gerade die Klientel 18 Jahre, 20 Jahre eher wegfallen und dass sich das Publikum wahrscheinlich das Altersdurchschnitt ein bisschen hochzieht. Ne? Aber auch da sage ich, gibt es in Köln nicht viel, sage ich mal zwischen 30 und 50. Mhm. Ne? Da gibt es natürlich die Lost Sisters Party, die natürlich auch sofort ausverkauft ist. Es gibt am Heumarkt einige Sachen, Gaffel am Dom, aber auch die haben ja auch teilweise Bereiche, wo man schon auch andere Preise zahlt. Also wie gesagt, das ist jetzt ein Versuch, wir liegen ganz gut im Verkauf und ist natürlich nicht nach 2 Minuten ausverkauft wie sonst. Aber wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, bis Weiberfasnacht.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch.
Also wie viele Kölsch müsste man da drin? Entschuldigung.
Ja, nee, ist ja ganz einfach. Ich meine, überleg mal, du gehst normalerweise, zahlst 40 Euro Eintritt, dann holst du einen Kranz, bist du schon bei fast, ne, also je nachdem, wie der Kölschpreis ist, bist du da schon mit Trinkgeld bei 30 bei einem Kranz und du siehst nicht so aus, als wenn du nur einen Kranz holst.
Nein. Ne?
Wenn du deine Schwester dabei ist, dann musst du mindestens 3 Kränze holen. So, und dann trinkt sie noch, sie trinkt noch 2 Prosecco und
wir trinken nur.
Nee, und noch 2 Weinchen und noch, sag ich mal, 3 Wasser und eine Cola, da bist du ja längst bei dem Preis.
Bei dem Preis. Natürlich. Klar, hört sich nur genau. Am Anfang
hört sich scheiße an.
Nachher ist es egal.
Ich war am Sonntag auf einer Sitzung. Ich war zur Sitzung eingeladen, habe aber trotzdem 100 Euro ausgegeben.
Ja, guck.
Weil ich nämlich jetzt nicht diejenige bin, die sich nur einladen lässt.
Weil du eine gute Frau bist, sondern auch mal einen Kranz holst.
Ich hole auch einen Kranz, selbstverständlich.
Und einen Kranz im Gürzen nicht kostet nun mal.
Ja, es war nicht der Gürzen nicht, aber es war trotzdem.
Welches Bier schenken die da aus?
Pohmann.
Im Gürzenich?
Im Gürzenich gibt es Dom, glaube ich, oder Gaffel.
Ja. Wir hatten Peters am Sonntag.
Ja, okay.
Jetzt muss ich überlegen, wo du warst. Aber es fällt mir jetzt gerade
ein. Pullman.
Ja. Okay, ja.
Es war die Schmuckstückchensitzung.
Oh ja.
Ah.
Ja, meine
toll.
Frau ist bei den Goldmaris. Also.
Ja, das war großartig. Ich will damit nur sagen, natürlich gebe auch ich aus. Ich finde das ganz unangenehm, wenn man, aber steht auf einem anderen Blatt. Wir wollen ja über Karneval reden.
Fürs leibliche Wohl, wenn also zwischendurch, kann man da auch noch was zu essen kaufen?
Ja, also bei uns, wir haben auch noch eine Currywurststand und so. Aber wie gesagt, auch so, weil ich halt sage, dass der Preis ja recht hoch ist, lasse ich mir auch noch was einfallen, dass es vielleicht den einen oder anderen Snack zwischendurch gibt.
Okay.
Und so, also wir überlegen da gerade wirklich was Neues zu schaffen. Mhm. Und ich möchte, dass die Leute, die rausgehen, glücklich sind, das weitererzählen und nächstes sagen, oh jo,
komm, da gehen wir alle hin.
Da gehen wir hin, weil und so ist auch nun mal Jack im Sonnenschein entstanden. Oder Blau unterm Baum ist auch so eine Nummer. Ne? Also,
du hast einen schönen Beruf.
Ja, aber das sind alles Sachen, die entstanden genauso. Blau unterm Baum ist ja nicht von heute auf morgen so riesen erfolgreich gewesen. Das ist alles eine bescheuerte Idee, die ich dann mal hab. Und dann muss man es halt jetzt auch durchziehen.
Ich halte die Idee nicht für bescheuert. Ich finde die sehr unterhaltsam.
Realistisch wahrscheinlich auch. Alexander, also die dich kennen, wissen es. Aber für die Hörer, die dich nicht kennen, wie bist du denn überhaupt zu deinem Traumberuf gekommen?
Ja, das war eigentlich ganz einfach. Weil, das ist Haus Unkelbach, heißt Haus Unkelbach, weil nämlich der Chef Karl Unkelbach war. Und der war mein
Dein
Großvater.
Opa.
Dein Opa,
Nein, und zwar halt ganz klar, die Geschichte habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber natürlich nicht allen. Mein Großvater war ein sehr erfolgreicher Gastronom und auch Supermarktbesitzer am Barbarossaplatz. Die meisten kennen den wahrscheinlich noch, ist jetzt ein Lidl drin. Aber mein Großvater war auch in dem berühmten Wirtestammtisch. Und einmal im Jahr hat er zu sich eingeladen. Also er hatte auch ein wunderschönes Haus im Kölner Süden. Auch mit einer Kegelbahn, eine Bundeskegelbahn. Ich meine, wer von uns hat nicht eine Bundeskegelbahn zu Hause?
Ganz genau.
Völlig klar.
Ja, also ich muss gleich auch noch die Kugeln putzen.
Genau, ne? Und also das war schon was Besonderes. Und dann hat er einmal im Jahr die Wirte von Köln eingeladen. Mhm. Da waren drin damals Gustl Richter vom Marienbild. Da waren drin das frühere Gaffel am Dom, was hieß Alt-Köln. Und das war also wirklich die ganzen mega Gastroprominenz der 50er, 60er, 70er Jahre.
So. Das Who is Who.
Ja,
Who is
allerdings. Who. Ne? Also es waren wirklich Top-Leute. Und dann waren wir, also ich habe schon immer auf unseren Weihnachtsfeiern habe ich halt gezapft. Und da sagte Opa dann, ich war 7, mit meinem großen Bruder, hör mal, die Wirte kommen, ihr könnt die bedienen. Aber da darf kein Glas leer sein. Und die müssen so hackenstramm sein und vor allem, wir werden nicht leer getrunken. Und bei den Wirten war immer das Größte, wenn man jemand anders leer getrunken hat.
Ne? Natürlich.
Und dann wurde ich halt vorher vom Opa instruiert, dann sagt er, wenn dich einer fragt, wovon wir am wenigsten haben, dann sagst du, davon, wo wir am meisten von haben. Ne? Und dann, das war halt damals hier irgend so ein Schnaps oder so, ne? Ja. Eversbusch oder was. Und dann sagte einer, hör mal Jung, wovon habt ihr denn am wenigsten? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, wir haben nur ganz wenig Eversbusch. Ja, und dann ging's los. Jungs, wir nehmen eine Runde Eversbusch. Und das ging dann immer weiter. Aber wir hatten natürlich, der ganze Keller war voll. Und die waren so hackend da stramm. Und was mich halt sehr beeindruckt hat, ist, dass die ganzen Wirte, das war die Weihnachtsfeier, und die hatten auch alle ihre wunderschönen Frauen dabei. Und die kamen mit unfassbar tollen Autos, ne? Also da stand eine S-Klasse neben der anderen.
Wer ist die nach Hause gefahren?
Ja, dann die Frau kommen wir später. Also. Nein, also es war schon beeindruckend und das waren halt tolle Leute. Ne? Und die Frauen waren brillant behangen, ne? Halt früher Gastronomen, da war die Welt noch in Ordnung. Ja. Und es hat mich schon beeindruckt und die waren auch alle nett. Und am Ende des Abends, wo also wirklich alle gut dabei waren, dann sagte der Erste, hör mal, der Junge muss das Ticket haben. Ah ja, das Junge muss das Ticket haben. Ja, und dann haben die so einen Kübel genommen und dann schmiss der Erste 50 Mark rein.
Boah.
Ne? Also die hatten auch alle solche Bündel Geld in der Tasche. Da gab's halt noch kein Finanzamt früher. Und dann war es halt wirklich so, dass er einer sagt, wieso 50 Mark, läuft nicht mehr bei dir. Und dann, ach so, ich wollte ja 100 reinschmeißen. Hey. So, und dann hatte mein Bruder und ich war 7 Jahre, wir hatten jeder 1200 D-Mark Trinkgeld.
Wahnsinn.
Was habt ihr damit gemacht mit eurem Trinkgeld?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Oder habt ihr euch einen Kettgar gekauft?
Überleg mal, das ist unvorstellbar. Auch für mich unvorstellbar, ja.
So, und dann sind die ja alle mit ihren wunderschönen Frauen wieder in ihre absolut genialen S-Klassen gestiegen, hackenstramm, und sind dann zurückgefahren. Ne? War okay, weil nämlich der damalige
Präsident auch dabei war.
Ja, so ähnlich. Also der Oberbürgermeister, ich sage jetzt keinen Namen, was damals war. Also es war... Ja, die wurden halt komischerweise nie angehalten.
Das ist eine großartige Geschichte, aber die ist ja auch schon so lange
das war
her.
Ewig.
Ja, Jahre, ja, was soll denn?
Ja, die meisten, eigentlich sind auch alle gar nicht mehr da, die das waren.
Ja.
Das verjährt.
Und da hast du gedacht, Mensch, das will ich auch
gesagt,
machen.
Das möchte ich auch machen.
Und du hast ja Gastronomie von der Pike auf gelernt.
Und zwar jeden Bereich.
Ja, also es war dann halt so, dass ich war 16 und das Haus Unkelbach ist damals tatsächlich relativ runtergekommen, weil der Opa hatte das 63 vermietet, weil er keinen Bock mehr hatte. Da sagte er, jetzt ist Schluss. Und dann ist es immer schlechter geworden. Und das war im Endeffekt war es so, dass wirklich der Laden war leer. Und dann kam damals der Marcel Herzett, der hat auch hier die Decksteiner Mühle gehabt, und kam zum Opa und sagte, Herr Unkelbach, wir machen da jetzt ein Brauhaus draus. Ne? Hat der Opa gesagt. Und dann war ich 16, da musste ich dann zum Opa kommen, ins Haus. Und er hatte ein Büro im Haus, da durften wir eigentlich nie hin. Aber das ging jetzt ums Geschäft. Dann durfte ich ins Büro. Dann wurde ich vorgeladen quasi, so wie beim Paten. Ne?
Ja,
der Opa war auch so ein bisschen Don Corleone. Geil. Und er hatte gesagt, so, du bist jetzt 16, was willst du werden? Habe ich gesagt, ja, steht außer Frage. Gastronom, das ist klar. Und dann sagt er, gut, dann gebe ich dir jetzt 10 Jahre Zeit. Das Haus Unkelbach wird jetzt umgebaut, komplett renoviert zu einem Brauhaus. Du bist 16, ich gebe dir 10 Jahre Zeit und dann wird das 10 Jahre verpachtet. Und wenn ich glaube, dass du in 10 Jahren soweit bist, dann darfst du das übernehmen.
Super.
Aber jetzt musst du lernen. Ne? Und dann habe ich Abitur gemacht und höhere Handelsschule. Und dann habe ich im Hyatt Hotel Köln meine Ausbildung begonnen zum Hotelkaufmann. Unter anderem Frank Sinatra und na, Michael Jackson habe ich bedient. Nein. Ich meine, du kennst wahrscheinlich auch noch persönlich.
Ich habe Michael Jackson nie getroffen.
Echt nicht?
Nee, bin ich auch, ja, als ich glaube, nee, bei Viva TV habe ich den nie getroffen. Auch sonst nie. Ich war damals auch nicht so Michael Jackson-Jack, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber heute denke ich natürlich so blöd, wäre ich doch mal zum Konzert gegangen. Das hat mich damals aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht interessiert. Aber erzähl mal, wie war er denn, der Michael?
Ja, das war den Moment, an den Abend könnt ihr euch alle erinnern. Es war nämlich in Duisburg, Wetten, dass, die Weltpremiere vom Earth Song.
Ah, ja, natürlich, ne? Das
weiß ich so, auch. Und ich war, genau der, ne, wir wissen es alle, der steht auf diesem, Kran und der Wind weht mit dem weißen Hemd da. Also die Szene kennt jeder. In unserem, wir haben das auch alle, also ihr habt es live gesehen, ich habe es halt gesehen, weil ich oben am Aufbauen war, im Regency Club im Hyatt, weil ich wurde auserwählt, diesen Abend zu machen. Es waren 30 geladene Gäste und zwar die Verleihung des Bravo Ottos.
Ach Gott.
Genau. Und ja, und dann war es halt so, dass ich da alles in Ruhe aufgebaut. Da standen natürlich so 20 Securities, 2 Meter groß, 2 Meter breit. Und die so, ja, Jung, mach ruhig, du siehst ja, der steht ja doch auf der Bühne in Duisburg. Ja, ja, und dann kam das letzte und ich glaube, Thomas Gottschalk wollte ihm ja noch einen Blumenstrauß geben, den er, glaube ich, gar nicht mehr genommen hat. Und dann hieß es schon, scheiße, er ist auf der Autobahn. Die sind unterwegs.
Fährt selbst.
Was? Ich hatte noch gar nichts aufgebaut. Ich war, boah, also ich bin total nervös geworden. Und ich weiß nicht, wie lang Duisburg-Köln. Also
40 Minuten.
Ja, okay, also es waren gefühlte 5 Minuten. Okay. Also mit Polizeischutz und keine Ahnung.
Natürlich,
die waren,
geht's schneller.
Keine Ahnung, ne? Also wirklich nach kürzester Zeit, er ist da. Ich so, scheiße. Und ich hatte noch nichts fertig. Und ja, und dann hat es aber bis 3 Uhr nachts gedauert, bis dann Michael Jackson dann reinkam. Dann kam, du kennst sicherlich noch den Chef da von der Bravo. Gernand oder so. Oder?
Jürgen.
Egal, auf jeden Fall.
Alex Gernand.
Genau, der war's. Und der hat ihm dann kam irgendwann Michael Jackson rein und der war wirklich, also groß. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht so der Größte, ich bin 1,76, aber der kam mir vor wie 2 Meter. Also, echt? Und dann das Gesicht wie eine Porzellanpuppe. Also, er stand wirklich so, wie ihr jetzt neben mir sitzt, so in der Entfernung stand er neben mir. Mhm. Und ich war total begeistert und dann sagte halt nur, I love you. Und hat dann halt den Bravo Otto genommen und war dann auch das war eine Nummer von 3 Minuten.
Aber er liebt dich immer
noch. Ja, nein, das war klar. Und das war toll, weil es waren eigentlich nur 30 geladene Gäste, aber auf komischerweise waren dann nachts um 3 Uhr alle Abteilungsleiter waren da und natürlich der Direktor. Alle waren da, es waren nicht mehr 30 Mann, es waren glaube ich 70 Mann.
Ja, das ist immer so, immer wenn einer kommt, dann haben die irgendwas da verloren.
Ja, es war zufällig.
Ich habe das mal erlebt beim WDR, da kamen die Rolling Stones vorbei. Ich bin ja Dolmetscher. Und auf einmal standen in dem Sendezentrum, wo normalerweise nur 5, 6 Leute waren, Redakteure und Techniker, die da irgendwas gemacht haben, standen da irgendwie so 25, 30 Leute. Und keiner wusste so ganz genau, wo die auf einmal hergekommen waren und warum. Und dann kam dann Mick Jagger wie in Richtung Studio. Ach, und
mit
dann
dem
war
bin ich auch schon aufzugefahren.
Ja, ja. Und dann war alles und ich so, ja, und dann kam dann aber nachher eine Anweisung von den Chefs, irgendwie bitte jetzt beim nächsten Mal, wenn jemand so vorbeikommt, der wichtig ist, dann nicht alle so tun, als hätten die da was zu arbeiten und die Leute in Ruhe lassen.
Ja, wenn man schon mal, ich sag mal, diese Prominenz zu Gesicht bekommt, weil das ja richtig echte Prominenz ist.
Also war damals schlecht. Noch auch, jetzt, ich meine, wir kommen zwar jetzt vom Thema ab, aber ist ja schon, ist ja egal.
Die feiern auch gar nicht.
Schönste Sache war auch Robbie Williams, damals auch in seiner Hauptzeit. Ja. Und dann im Hyatt hatten wir ja damals, da war ja so ein Wasserfall. Mhm. Und dann waren wir in der Buchhaltung, ich habe bei Hotel Kaufmann gelernt, wir hatten halt alle einen dunklen Anzug an. Da früher war die Welt auch in Ordnung, heute sehen die aus wie die letzten Hackpenner. Aber also wir hatten einen dunklen Anzug und dann kam ein Anruf, alle im Anzug bitte sofort in die Lobby. Wir müssen jetzt Robbie Williams hier rausbringen. Ne? Es war Popcorn wahrscheinlich und dann lag Robbie Williams auf dem Rücken und hat mit der Hand in dem Wasser geplatscht. Also rotzenvoll. Und ist er in diesen Wagen rein und dann sind wir in die Tiefgarage und dann ging das Tor hoch. Also wir waren dann mit 8 Mann im dunklen Anzug. Ich meine, ich war ja auch erst 18 oder was, ne? Und und dann sind wir da diesen Berg hoch.
Du bist ungefähr gleich alt gewesen.
Ich bin genau ein Jahr jünger.
Genau. Nee, ich meine als Robbie Williams, der ist ja auch irgendwie so 73 oder so.
Ja, dann bin ich mit dem gleich alt. Ja, bist du älter.
Ja. Nee, 73 ist ja, der ist 73 geboren.
Meine ich ja.
Ach so, ich dachte, der wäre schon 73. Naja. Das wäre ja Quatsch.
Also es war auf jeden Fall, dann kamen diese kreichenden Mädels auf mich zu, habe ich gesagt, wisst ihr was, ich könnte mich mal Robbie Williams hin oder her, ich mache mich hier weg von diesem Auto, von diesem VW-Bus. Das war mir zu gefährlich. Also
das ist irre gewesen damals, da kann ich dir sagen. Ich bin auch mit den Backstreet Boys im Auto mitgefahren, da habe ich wirklich auch gedacht, der Fahrer ist über alle roten Ampeln drüber, die sind trotzdem dran geblieben, es war so gefährlich. Also echt krass. Und weißt du noch die legendären Partys im Hyatt unten da in der Bar?
Ja.
Da ging es auch Popcorn. Immer ab. Ja.
Chelsea hieß also, früher. Jetzt heißt es Legends.
Da war immer was los, das kann man sagen. Und ich höre schon, es war doch auch eine erfolgreiche, schöne Zeit.
Es war super. Also ich habe auch bis heute noch mit vielen Leuten zu tun. Und natürlich diese Popcorn-Wochenenden, wo du auf der Party warst, musste ich dann am Montagmorgen das Geld zählen.
Ach so. Ah.
Und weil ich war nämlich in der Hauptkasse und das waren wirklich Hunderttausende.
Millionen.
Mark. Also es war Wahnsinn, was da. Ich habe stundenlang nur Geld gezählt. Also das war
Dagobert
super.
Dagobert Duck. Hat dir das gefallen? Ja.
Hat mir gut gefallen.
Wie ging es dann weiter?
Ja, dann bin ich noch nach Mainz gegangen, ins Hyatt Regency Mainz. Habe das mit eröffnet als Einkaufsleiter. Und dann kam halt der Tag, die 10 Jahre waren vorbei, 27. Geburtstag. 1. Oktober 2000, dein Geburtstag übrigens.
Da bin ich 28 geworden.
Genau, an deinem 28. Geburtstag habe ich das Haus Unkelbach dann übernehmen dürfen. Und
Dein Opa hat das miterlebt.
Ja, ja, der war dann 93, war er, glaube ich. Und
wie schön, denke ich gerade, dass dein Opa das noch miterleben konnte. Ich will dich nicht unterbrechen, aber als du vorhin so von ihm sprachst und sagtest, du saßt also dann in dem Vorzimmer und ein bisschen wie bei der Pate und du wurdest dann vorgelassen. Also er scheint mir eine sehr gute, positive Autorität gewesen zu sein in deinem Leben. Also etwas, ich sag mal, eine führende Hand, eine väterliche Hand, die ich oft vermisst habe, weil unser Vater ist ja sehr früh gestorben. Also einfach jemand, von dem du weißt, der liebt mich bedingungslos.
Und steht immer hinter dir.
Steht hinter mir und der will für mich nur das Beste. Und der guckt halt einfach, der hält seine schützende Hand über dich und guckt, dass du auf dem rechten Pfad bleibst.
So war es halt. Also ich war ja auch immer, muss ihnen ja auch immer sagen, wo bist du jetzt und welche Abteilung und so. Und ich habe mich immer um die Küche gedrückt, weil ich habe mal ein Praktikum gemacht mit 14. Das war so furchtbar in der Küche.
Warum? Was war das Schlimmste?
Damals war es halt ein Freund von meiner Mutter, auch aus diesem Wirtestammtisch, der sagt, ja, der Junge kann bei mir Praktikum machen. Und dann früher war das ja so, das war hier auf der Dürener Straße beim Bremer. Und dann haben die Köche aber mich richtig lang gemacht, weil ich war ja der Sohn von einem Freund, vom Chef. Ne? Und dann haben die mich versucht zu brechen. Ne? Also ich habe, die anderen haben im Praktikum, meine Freundin damals, die war bei der Lufthansa, die haben immer ein schönes Leben gehabt, haben, keine Ahnung, 4-5 Stunden gearbeitet und und ich habe dann bis abends 21 Uhr, jetzt kannst du mal den Fischkühler enteisen und sowas. Also es war Horror. Ich habe gesagt, ich gehe nie wieder in die Küche. Das war so, die erste Woche war einfach schlimm. Dann bin ich nach Hause gekommen, war am Heulen und meine Mutter, nee, du musst da hin, das sind doch Freunde von mir. Und
Das sieht nicht gut aus, wenn du aufgibst.
Ich so, Mama, die machen mich fertig. Nein, stell dich nicht so an. Ich so, ja gut. Dann habe ich mich durchgebissen. Nach einer Woche war es dann tatsächlich so, dann sagt der Koch zu mir, so Jung, jetzt als Jotimat, jetzt gehen wir mal Eis machen. Ich sag, was machen wir? Eis? Ich dachte, ich soll jetzt Kartoffeln schälen und wieder irgendwas putzen. Nee, wir wollten dich ja nur mal testen. Ne? So, und dann nach den die letzten 2 Wochen Praktikum waren okay. Also war eigentlich ganz schön. Und dann haben die gesagt, so, Jürgen, du hörst jetzt auf mit der Schule, du wirst Koch. Ich so, ich werde nie wieder eine Küche betreten. Und
also ihr habt Speiseeis gemacht dann.
Ja, ja, das war dann das Patisserie so und Kuchen und da lief ein Radio und das war alles toll, ne? Ja. Aber das war genau das Gegenteil von der ersten Woche. Die erste Woche war wirklich.
Sie wollten dich ein bisschen auf die Schiene stellen.
Also das war ja.
Aber würdest du sagen, im Nachhinein, das hat dir vielleicht auch trotzdem ganz gut getan oder ist das
grenzwertig? Also wie gesagt, ich habe gesagt, ich gehe nie wieder in eine Küche. Deswegen weiß ich nicht, ob das nicht too much war, aber es hat mir nicht schlecht getan. Nein. Also und dann habe ich mich halt natürlich im Hyatt darum gedrückt, um die, ich glaube, wir müssen ein bisschen Gas geben, ne? Habe ich mich darum gedrückt, in die Küche zu gehen, weil ich habe gesagt, ey, wollt ihr, dass ich den Jahresabschluss mache oder soll ich Äpfel schälen? Ja, nee, dann brauchst du nicht in die Küche.
Lieber den Jahresabschluss.
So, und dann war ich ja in Mainz. In Mainz war ich also auch ein super Typ, ne? So Einkauf, wir haben alles eingekauft, auch wieder dunkler Anzug. Und dann kam der Opa wieder. Und dann sagt der, Junge, warst du eigentlich in der Küche? Ich so, ah, scheiße. Ja, Nee, du musst in die Küche. Wenn du nicht in die Küche warst, dann kriegst du den Laden nicht. So, scheiße, ich muss jetzt, ja. Dann habe ich meinen Küchendirektor, Alexander Nöth, gefragt. Ich sag, Junge, ich muss in die Küche. Ja, hat der Opa gesagt, weil der Opa war einmal in Mainz, hat denen auch so viel Trinkgeld gegeben. Also er war auch da eine Erscheinung in Mainz. Und ja, dann sagt er, ja, wenn der Opa das sagt, dann musst du in die Küche. Ja, dann müssen wir aber für dich was erfinden, weil wir können dich ja nicht jetzt als Einkaufs- oder stellvertretender Einkaufsdirektor jetzt in Praktikum schicken. Und dann hat er gesagt, dann erfinden wir einen neuen Posten, der hieß Food Design Management Trainee.
Oh, very
was so viel
good.
Heißt wie yeah. Praktikant. Ja, und dann habe ich halt gelernt zu schnitzen und zu machen. Und das war aber eine tolle Zeit, konnte man nicht vergleichen mit dem Praktikum, ne? Weil ich da natürlich auch ein Standing hatte. Das war super, ne? Und dann war ich, habe ich richtig gekocht mit. Ich habe nie kochen, also ich kann immer noch, leider kann ich nicht kochen, weil Koch ist ein mega toller Beruf. Und aber habe heute noch Kontakte. Allein gestern hat mir der große Küchendirektor vom Grand Hyatt Macau geschrieben. Der hat nämlich nach 20 Jahren keinen Bock mehr China. Der will nach Köln kommen und wieder Schnitzel machen.
Ja, das und, ist eine Idee.
Ja, aber solche Leute habe ich ja kennengelernt. Und mit denen bin ich auch heute noch da. Der Till Martin, der eröffnet jetzt in Kuala Lumpur das neue Grand Hyatt. Also ich habe überall noch auf der Welt Kontakte.
Das ist großartig.
Ja, und das ist halt Hotelausbildung, Gastronomie. Das ist eben das, warum man das auch macht. Und ich kann es nur jedem empfehlen, macht eine Ausbildung im Hotel oder in der Gastronomie. Es ist super.
Mein Sohn arbeitet gerade in einer kölschen Kneipe. Und,
warum nicht bei mir?
Ja, das kann er als nächstes machen. Also so quasi als, bevor er anfängt zu studieren. Weil ich gesagt habe, nur zu Hause rumhängen bringt nichts.
Nein, und man kann immer eine gute Menschenkenntnis erlangen. Ja,
ganz genau.
Und man kann viel Geld verdienen.
Das kann man auch machen.
Das auch. Also er, ja, ich sag mal, er bedient. Ne? Er bringt Essen raus, räumt Teller ab und sortiert Geschirr.
So haben wir alle angefangen.
Finde ich super. Ja, nein,
ich
aber
das auch cool.
Und man lernt einfach Menschen kennen. Also ich glaube, dir kann man kein X für ein U vormachen. Stimmt's oder habe ich recht?
Nee, also ich hoffe, also ich glaube schon, ich habe halt auch viel Bauchgefühl. Ne?
Ja,
und entweder man mag einen oder man mag einen nicht. Aber die meisten Leute mag ich eigentlich.
Das ist gut. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja.
So, und jetzt nochmal zurück zu diesem Donnerstag.
Genau, Donnerstag.
Wir sind dann schon um 11.11 Uhr. Langsam geht's los. Die Atmosphäre, die ersten Lieder werden gespielt. Wie geht's dann weiter?
Ja, dann ist eigentlich alles nur noch Routine. Also die Leute trinken halt. Ne? Also ich gehe jetzt mal vom letzten Weiberfastnacht aus. Ne? Ja, die Leute sind einfach jodrupp und sind glücklich. Und wir haben halt das große Glück, dass wir natürlich auch diesen riesen Biergarten haben mit der Außenfläche. Und das ist eben ein wahnsinniger Vorteil gegenüber anderen Kneipen, wo du nur drin bist. Ne?
Heising also, zum Beispiel hat das auch. Ne? Kannst
genau,
du so ein
Peter
drüber
hat
machen.
Das auch. Und das ist eben das Schöne, dass man zwischendurch mal an die frische Luft gehen kann. Und wenn das Wetter natürlich super ist, dann ist das...
Ist das Teil überdacht?
Wir haben Schirme und schon teilüberdacht. Okay. Und wir haben natürlich auch Toiletten draußen. Also es hat sich alles über die Jahre entwickelt. Ne? Also es wurde von einem Dixi-Klo wurden es zwei, jetzt sind es 14. von einem Türsteher sind es jetzt 12. Es gibt zwei Leute, die nur rumlaufen mit so einem Knopf im Ohr. Die wissen, Theke 1, Theke 2 ist leer. Theke 4 braucht ein Fass, Theke 5 braucht Gläser. Also alles auch mit Funkgeräten. Das hat man sich ja damals gar nicht vorstellen können. Ne?
Nein, das erleichtert die Arbeit natürlich ungemein. Wie viel Bier geht denn so an so einem Donnerstag um den Tisch?
Eine Menge.
Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung.
Nee,
gar nicht.
Ja,
aber das ist
soll
wahrscheinlich...
Soll ich warten? 10.000
Liter. Das ist ein
10.000 Liter, nee.
5.000.
Nein, ach,
ich habe keine Ahnung.
Es ist auf jeden Fall sehr viel.
Und also es ist schon eine Menge. Also
der, ich glaube, mal gelesen zu haben, dass das Karnevalsgeschäft so zwischen 8% und 15% des Jahresgeschäftes eines Kölner Wirtes ist, der
also
eine
15
Karnevals.
Prozent.
Also ich meine, wer steht auch schon den ganzen Tag irgendwo rum und trinkt Bier? Also du hast ja wirklich, auch wie bei so einer Sitzung, die fängt dann um 13 Uhr an und auf einmal guckst du auf die Uhr und es ist schon 22.30 Uhr. Was habe ich den ganzen Tag gemacht? Was habe ich den ganzen Tag gemacht?
Das ist das Schöne, wenn man sich da drin verliert.
Ja, das stimmt schon.
Das ist das gesamte Karnevalsleben. Ich weiß leider nicht, wie es in den Faschingstätten ist, ob das auch so toll ist wie bei uns, aber das ist ja, wenn ich das mal so ganz platt sagen darf, ein einziger Zeitrausch, wenn man die Zeit hat, sich freizunehmen und dann immer auch die Kondition hat, um sich in dieses Abenteuer reinzustürzen und dann am Donnerstag damit anfängt. Ich finde das eine sehr heilsame Erfahrung. Ich finde das super. Das ist so, man steigt wirklich aus allem aus. Ne? Die, wenn man das so über die Jahre hört, Allah, alles weg, dann glaubt man das erst nicht. Aber wenn man als Erwachsener genügend Erfahrung darin gesammelt hat, dann verwandelt man sich quasi in dieses Karnevals.
Ich finde das ganz toll.
Das super. Also ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich die letzten 25 nicht. Jahre definitiv nicht gefeiert habe. Ja, ich feiere vorher reichlich, aber an den Tagen selber
kannst du ja gar nicht.
Kein Tropfen Alkohol, kein nichts. Ja, 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 das ist also reiner Stress.
Deswegen habe ich dir das gerade nochmal beschrieben, wie das ist.
Ja, hört sich gut an, vielleicht in 10 Jahren.
Aber wie ist das denn für dich? Also du bist dann da natürlich den ganzen Tag, du rennst da auch rum und guckst, ob alles richtig läuft. Ist das nicht irgendwie auch total doof, wenn man so sieht, wie die Leute immer besoffener werden? Oder
ja, es ist halt so, das ist, ja, wenn die Leute dann natürlich zu einem kommen, es kommen natürlich viele, hör mal, das ist doch super hier. Dann kommen auch, die Musik ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße.
Das gibt's auch, ja.
Also es gibt auch, man kann es nie jedem recht machen. Mach mal Blackface, mach mal, und jetzt mach mal nicht Ballermann und mach mal nicht da. Ja. Also ich bin ja auch Verfechter, dass man nicht den ganzen Tag, also wenn da mal zwischendurch mal ein Ballermann-Lied, es hört sich auch so schlimm an, Ballermann-Lied, das ist so abwertend. Das sind Stimmungslieder.
Stimmungslieder ist
auch
vollkommen
so,
egal.
Und Schlager, auch ne? Und ich finde auch das gehört zu Karneval. Ich meine, da werden jetzt wahrscheinlich Tausende sagen, ne, das ist nicht richtig. Aber ich finde einfach, dass das Konzept, also Grundding, es muss gute Musik sein, aber es gibt halt immer, wie gesagt, du kannst nicht, wenn da mehrere hundert Leute sind, dann kann man es nicht jedem recht machen.
Ja,
und dem einen gefällt das nicht. Also letztes Jahr, das Schönste war diese E-Mail. Es wäre eine Unverschämtheit, dass wir Dixi-Klos haben.
Hä?
So, und jetzt geht's aber noch weiter. Und dass wir in diesem Jahrhundert noch nicht mal in der Lage sind, dass wir auch binäre Toiletten haben an Karneval. So. Gut, ich habe darauf jetzt nicht, brauchen wir auch jetzt nicht drauf eingehen, aber das sind so Sachen, die ich dann bekomme. Ich bekomme eine Mail, dass es eine Unverschämtheit ist, dass wir Dixi-Klos haben und keine binären Toiletten an Weiberfastnacht.
Ja, also das ist auch.
Aber ein Dixi-Klo ist doch grundsätzlich binär, so wie ich das in Erinnerung habe, kann da jeder drauf gehen.
Ja. Aber das ist, wie gesagt, wir haben ja auch noch sogar bei den Dixi-Klos haben wir ja sogar noch eine Toilettenfrau. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das.
Ach so,
ne?
Ja, also, gut.
Aber das sind alles so Sachen und das sind halt so ein bisschen die negativen Sachen an Karneval. Und natürlich auch dann, wenn es halt später wird, also die anstrengendste Zeit ist so gegen 17, 18 Uhr.
Da gehe ich meistens immer schon nach Hause. Da bin ich wahrscheinlich schon zu Hause.
Ja, weil dann trinken die Leute auch nichts mehr, ne? Weil dann geht auch einfach nichts mehr rein. Und deswegen haben wir ja, also was wir schon letztes Jahr auch gemacht haben, wir haben ja dann auch eine Wasserflat mit drin. Also im Eintrittspreis hatten wir dann auch Wasser mit drin und das ist halt jetzt auch wieder so, das einfach, das ist gut.
Es scheint mir mittlerweile schon fast ein sehr guter Deal zu sein. Also ich meine, da kannst du ja echt nichts sagen. 111 Euro für frei saufen und Wasser.
Und Eintritt vor allen Dingen.
Weil Wasser kostet ja dann immer irgendwie 3-4 Euro. Und denke ich mal
wenn
so,
du
Leute,
damit hinkommst.
Ja, eben. Und du bist ja den ganzen Tag da. Eben. Und das ist das Schöne, du weißt, es gibt
und wir
halt
haben
immer
dann
Nachschub.
Halt Stationen und dann kannst du hingehen und dann weißt du ganz genau, da ist ein Wasser und dann kannst du mal schnell auf dem Weg zur Toilette schnappst dir schnell ein Wasser.
Das
ist schon eine gute Idee und das kommt auch tatsächlich, das wird immer mehr.
Ja.
Also es werden immer mehr, die das auch nachziehen.
Das finde ich eine sehr gute Idee. Bist du denn verkleidet eigentlich?
Nee.
Ist das nicht, ist das nicht doof? Also du könntest ja auch verkleidet keinen Alkohol trinken, ist ja egal.
Nee, weil man muss ja schon irgendwie, man hat ja die Verantwortung und wenn dann doch wieder es irgendwer rutscht aus oder schneidet sich. Ich meine, deswegen haben wir auch Plastik-Kölschgläser. Das war auch die beste Entscheidung, die ich je gemacht habe.
So Hartplastikdinger.
Genau. Natürlich auch erst wieder ein Riesendiskussion. Nee, da jommt man nicht mehr hin, der hätte ja kein Glas. Gut, ich hatte aber früher einen Krankenwagen von morgens 11 bis abends ein Krankenwagen da, der sich eigentlich ausschließlich nur um Schnittwunden.
Oh ja.
Und dann, wenn die Mitarbeiter die Gläser spülen und dann habe ich auf einmal 6 Mitarbeiter weniger für die restlichen Karnevalstage, weil die sich geschnitten haben. Oder halt auch, die Leute fanden es lustig, die Kränze zu nehmen und einfach in die Ecken zu schmeißen.
Das sind alles
so Sachen, die kriegt man so nicht mit. Ne? Aber das ist passiert. Und dann habe ich gesagt, nee, wir machen jetzt Plastikgläser. Ein riesen ein riesen Aufschrei, aber jetzt mittlerweile, Leute haben sich auch dran gewöhnt.
Ja, gibt's im Stadion auch.
Ja, eben.
Wenn ich noch dazwischen schieben darf, mit diesem sich beschweren über bestimmte Dinge, Musik passt nicht, was weiß ich, keine Ahnung, zu viele nackte Weiber hier, zu viel Bier oder so, ne? Nein, aber das ist widerfährt oder widerstrebt meinem Gefühl von Karneval, weil ich mich da auch gerne an die Hand nehmen lasse von der Location, wo das stattfindet, dann, weil das gehört ja zu dem Gesamtkonzept, dass man dann irgendwie sich von anderen unterhalten lässt und sowas. Und da würde ich nie auf die Idee kommen zu sagen, hier, die Musik passt mir nicht oder was weiß ich
das. Ja, aber das ist halt, wenn ich dann da stehe, ne? Weil dann, also.
Ach so, dann denken natürlich viele,
ich kenne die meisten kennen mich ja jetzt nicht da, ne? Aber dann irgendwer, der mich kennt, dann, wollte ich dir noch sagen, ne? Und oder wenn man dann mal einen dann auch rausschmeißt, was natürlich auch vorkommt, ne? Und dann ich schreibe euch so viel schlechte Bewertungen und sowas. Ja, das sind ja jetzt diese neumodische Erpressung. Ja. Ich sage, ja, dann schreib. Oder halt, du kannst mich nicht rausschmeißen, mein Vater ist Anwalt.
Ja,
dann sag mal deinen Namen von deinem Vater, weil den kenne ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er bei mir im Karnevalsverein.
Genau, voll peinlich dann Stammgast hier, für das genau. Balk.
Nein, aber das sind so halt, ich sag mal, aber überwiegend ist es positiv, es macht Spaß. Aber wenn dann das letzte Lied kommt, dann bin ich auch doch froh, wenn Weiberfasnacht vorbei
ist. Wann ist denn das letzte Lied?
21:30 Uhr.
Ist Schicht im Schacht. Und wie lange kramt ihr dann noch rum, bis alles wieder einigermaßen so
dann
ist?
Dann eigentlich nur eine Stunde, weil wir ja da nichts wieder einräumen müssen. Am 11.11. ist das anders, weil da müssen wir dann wieder 3-4 Stunden alles einräumen. Mhm. Und zum Beispiel das letzte Lied am 11.11. ist wie immer Last Christmas. Ja, ja, auch schon Tradition.
Sehr schön.
Immer recht amüsant. Und nee, aber ansonsten, wir schieben den Müll zusammen und dann kommen die Putzkolonne.
Aber wie gesagt, Karneval ist grundsätzlich, finde ich, eine ganz hervorragende Erfindung. Ich lasse mich auch gerne treiben und hier und da und überall. Ich finde das.
Ich habe jetzt noch eine integrative Frage. Wenn jetzt Leute von außerhalb kommen und ich habe das beobachtet über die Jahre. Wir kommen ja aus Hilden und haben früher, als wir nicht nach...
Aber unser Vater war Kölner.
Nach Köln zum Feiern gefahren sind. Bevor wir hier hingekommen sind, haben wir immer in Düsseldorf gefeiert. Da waren die Leute...
Ich habe nie also in Düsseldorf gefeiert.
Aber ich schon. Die Leute waren meistens nicht verkleidet.
Stell nicht und dann solche Behauptungen auf.
Nein, aber das brennt mir auf der Seele schon seit vielen Jahren, weil es mir keiner erklären kann. Dann fingen die auf einmal an, alle nach Köln zu kommen. Ab dem berüchtigten Donnerstag, vielleicht sogar bis Karnevalsdienstag. Die waren dann immer... Hier, die Düsseldorfer oder vielleicht auch andere so aus
das
dem
stimmt.
Ruhrgebiet. Ich habe mal ich habe früher viel in Berlin gearbeitet und bin auch regelmäßig mit dem Zug gefahren. Und dann bin ich an dem Donnerstag bin ich manchmal los und habe dann die Leute gesehen bis Bielefeld, da fährt ja die Regionalbahn, auf dem Bahnsteig, die darauf gewartet haben, dass ein Zug nach Köln fährt. Die waren alle verkleidet und wollten unbedingt dann um 11.11 Uhr auf dem Altermarkt stehen.
Ja, verstehe ich.
Hast du da eine Erklärung dafür, warum die alle hier hinkommen und warum die nicht zu Hause so schön feiern?
Weil es geil ist.
Ja, ja. Christoph, Köln. Das ist doch gar keine
Köln
Frage.
Ist geil.
Ja, aber
also. Wisst ihr noch in dem Jahr, als dieser Sturm angesagt wurde und die haben, nein, das war erst neulich.
Ach so.
Vor ein paar Jahren, da haben sie den Rosenmontagszug in Düsseldorf abgesagt.
Und wir haben durchgezogen.
Die Kölner haben gesagt, wir ziehen durch.
Das stimmt.
Und dann war das geilste Wetter, die Sonne schien und also die Kamelle flogen und wir haben gedacht, so Leute, seid ihr eigentlich bekloppt, ja? Und dann sind die alle natürlich nach Köln gekommen.
Über Köln, da scheint die Sonne, über Düsseldorf die Welt.
Nein,
lacht die Sonne.
Das darf ich doch nicht sagen, dann kriegst du doch sofort wieder. Liebe Düsseldorfer,
nein,
wir haben euch
auch. Wir haben euch auch sehr,
manchmal.
Sehr lieb und insbesondere die aus.
Genau. Aber Alexander, schöner Name.
Schön,
wirklich schön.
Ja. Wie soll es denn nun weitergehen? Du hast vorhin gesagt, in 10 Jahren wirst du vielleicht auch mal selber feiern können, weil du dann den Staffelstab weitergibst. Es ist ja ein Familienunternehmen, wenn du so willst.
Also so für jetzt den Staffelstab an die Familie weiterzugeben, wenn auch ein bisschen, also meine Kinder sind 12, 10 und die Zwillinge 8. Und
die können doch schon kellnern.
Also die Kleine, die Dina ist 8 und die hat jetzt schon am Weihnachtsmarkt schon ordentlich mitgeholfen, Glühwein gezapft und auch Eierlikörchen verteilt. Ne? Dann hat man noch, da hatte sie so ein kleines süßes, so ein Nikolaus-Kostümchen an und sagte, Papa, was machen wir denn mit dem Rest Eierlikör? Ich sage, ja, komm, verteil an die Gäste, die noch da sind. Er sagt, ich brauche aber noch eine Tasse. Ich sage, wieso Tasse? Ja, die geben mir alle Trinkgeld. Oh. Ich sage, bist du irre? Da hatte die da, keine Ahnung, 25 Euro Trinkgeld. Die ist 8.
Naja, sagt, aber das ist wie du
damals. Hast du 6 Wochen Taschengeld hier innerhalb von ein paar Minuten.
Ja, aber guck mal.
Ja, und die hat also, ich hoffe, dass sie vielleicht doch Ambitionen hat. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht nach einer vernünftigen Ausbildung irgendwann, wenn sie Lust hat, kann sie es gerne machen. Mhm. Und aber ich sage, jedes Kind soll das machen, wo sie Lust
natürlich
zu haben.
Natürlich, aber es wäre schön, du siehst, die Geschichte
schön, ja,
wiederholt sich und vor allen Dingen
die Familientradition, man,
die Familientradition dann. Und sie wird ja auch geprägt, so wie du damals. Du hast,
ja,
du hast selbst gekennert, du hast selbst Geld verdient und so hat deine kleine Tochter jetzt auch schon gemerkt, hey, Arbeit lohnt sich. Ich finde das gut.
Ja, ist auch wichtig,
Kindern das ganz beizubringen. Wichtig.
Und Kontakt mit Menschen zu haben, nichts war schlimmer als diese Zeit da während der Pandemie, wo keiner raus durfte. Das hat mir auch total gefehlt, ob ich auch ganz gut alleine sein kann. Aber
auch für uns nicht einfach.
Nee, ja klar, alles. Für euch war das eine Katastrophe.
Ach, Alexander, ja, Entschuldigung.
Nee, ich bin eigentlich fertig. Man braucht diesen Menschenkontakt. Man muss, finde ich, immer viel mit Menschen zu tun haben, um sich auch, wenn man heranwächst, um sich selbst zu schulen und
ja,
zu
formen. Ja klar, und vor allen Dingen in der Gastronomie lernst du ja auch alle möglichen Leute kennen, ne? Du verschiedene Charaktere, wer sind die Geizigen, wer gibt gerne Trinkgeld und so weiter und so weiter.
Sie mal, der Schnitzel hat mir gar nicht geschmeckt.
Ne, ist eine
aber dann aufgegessen, ne?
Ja, genau.
Also wenn es aufgegessen ist und dann sagen, das war nichts. Ich sage, ja, ja, genau. Aber das kennen wir ja.
Ne? Ja, ja, ja. Kennen wir selbst schon geübt. Ja.
Nee, ich hab das, so was habe ich nie gemacht.
Auf jeden Fall, du lernst die Menschen halt einfach in ihren verschiedensten Facetten kennen, was ja fürs Leben immer sehr lehrreich sein kann. Du hast selbst einen Podcast, das haben wir eben ganz kurz, bevor wir hier losgelegt haben, besprochen. Sag mal, wie heißt der, wie kamt ihr auf die Idee, mit wem machst du den?
Also den mache ich mit meinem Kumpel Daniel und zwar heißt der Kölsch, Klüngel und Kamelle, glaube ich. Ja. Nee, doch, Kölsch, Klüngel und Kamelle und der ist entstanden, weil wir jeden Morgen, weil ich halt gerne esse, und dementsprechend auch vielleicht 3 Kilo zu viel drauf habe.
Also finde ich überhaupt nicht.
Bin ich also morgens habe ich angefangen, bin ich um den Decksteiner Weiher gegangen. Also ich habe die Jungs zur Schule gebracht und das ist ja dann so genau um 8 Uhr. Und habe ich gesagt, komm, jetzt gehst du einfach mal los. Und dann fahre ich zum Geisbockheim, 8.05 Uhr. Und dann gehe ich einmal um den Decksteiner Weiher, so eine knappe Stunde. Ja, und dann war der Daniel immer dabei und dann haben wir erzählt. Also es ist so, dass wir erstaunlicherweise echt viel erzählt haben. Und dann hat er irgendwann gesagt, sagte, sollen wir den Quatsch nicht mal aufnehmen? Ich sagte, will doch keiner hören.
Doch.
Ja, und dann haben wir das jetzt, hat er so Mikrofone gekauft und ja, und seitdem gehen wir haben jetzt 5 Stück gemacht, ne? Also, aber auch da geht's halt um Internas von Karneval, weil zum Beispiel er ist auch in der Prinzengarde. Wir sind einfach mal die Garden durchgegangen, dann die Prinzenproklamation, wo wir beide waren, ich als Gast und er in der Wache des Dreigestirns. Dann sieht man halt mal die 2 verschiedenen Sachen und wir quatschen halt über alles Mögliche, so was so in Köln ist. Und,
ja, das finde ich gut.
Also ist unerwartet erfolgreich. Also wir haben, glaube ich, schon 4.000 Leute. Ich weiß noch nicht, die das gehört haben. Kann natürlich auch sein, weil meine Tochter hört das jeden Abend wieder. Oh. Und kann natürlich sein, dass
kann
die das...
Kann die auch unseren Podcast
hier ja, haben. Jetzt schon. Jetzt klappt auf jeden Fall.
Das aber nicht super. Nur die Folge mit dir, sondern alle.
Nein, nein, alle.
Wir haben schon fast 60 auf dem Buckel.
Oh wei.
Ja, ich sage dir. Aber das macht Spaß. Und ich denke mir immer, natürlich ist es schön, wenn etwas erfolgreich ist, aber es macht auch Spaß, einfach zu sitzen und mal, ich sag mal, ein gutes Gespräch aufzunehmen. Und wir sehen uns regelmäßig. Und ich sag mal, wenn mal irgendwas sein sollte, dann können die Kinder einfach die Podcasts anhören und dann wissen sie schon, wer ich bin.
Dein Onkel.
Oder mein Onkel oder der Alexander.
Ja. Ja, es ist doch die neumodische Entwicklung ist toll. Also ich hätte niemals gedacht, ein Podcast, ja. Das,
aber
verrückt.
Das hören unheimlich viele Leute. Also ich manchmal beim Einschlafen oder im Auto. Also je älter ich werde, merke ich, dass ich zum Beispiel Musik auch vor allen Dingen im Radio, und ich kann dem nur noch bedingt folgen, weil es für mich gefühlt immer das Gleiche ist. Also viele Stimmen, die sich alle ähnlich anhören und ich weiß immer nicht, ist das Taylor Swift oder ist es diese oder jene oder tralala. Es interessiert mich nicht mehr so doll wie früher. Und da finde ich einen Podcast schon gehaltvoller.
Hm. Ja, hast du
recht. Also interessanter, wenn das Thema interessant ist.
Ja. Und das haben wir ja gerade eben wieder erfahren bei diesem Thema. Also ich bin von Karneval, ich bin von dir total begeistert, von dir natürlich auch, meine liebe Schwester.
Ja. Jetzt holen wir direkt mal die Kostüme raus.
Ja, genau, wollte
ich gerade sagen. Also was werdet ihr denn dieses Jahr gehen?
Also ich war Kleopatra am letzten Sonntag, also so richtig so mit Goldschminke und natürlich einer Nofretete-Perücke und ja, mit einem Kaftan aus Marokko, dem dazugehörigen Schmuck. Und ansonsten bin ich meistens etwas Fantasievolles. Also ich bin nie so sexy hexy, also ich muss immer grinsen. Kann ja jeder machen, wie er will, jeder Jack ist anders, aber ich bin jetzt nie so kurzes Röckchen und weißt du, so Teufelchen und so. Das
Krankenschwester.
Krankenschwester. Ich war auch schon mal Krankenschwester, aber keine sexy Krankenschwester, einfach nur Krankenschwester.
Aber ich fand immer
die andere Sorte von Misery.
Ich hole sie nicht aus dem
Ich mag, meine Lieblingskarnevalskostüme sind immer die, weißt du, die Leute entweder so erschreckend normal aussehen, also am Sonntag war da ein Pärchen, die waren Robert und Carmen Geis. Und das die sahen schön. Die sahen wirklich so aus wie die, aber es war halt einfach eine Persiflage, sagt man. Und das war so lustig, weil das waren die halt. Ne? Und die sahen einfach, die waren so echt.
Ja, ja, ja.
Das hat mir gefallen.
Ich war mit meiner Frau, waren wir mal, sie war Karl Lagerfeld und ich war Rudolf Moosham. Ja. Also ich hatte auch so ein kleines Hündchen, genau. Ein pinkes Hündchen, ja, ja, in so einer Louis Vuitton Tasche und einen Nadelstreifenanzug. Und mein Friseur hat mir damals die Haare schwarz hochgemacht, auftupiert und dann die Schnäuzer und die blaue Brille.
Geil.
Also das war witzig. Ne? Und wir sind jetzt in 2 Wochen auf der Rocholomeus-Sitzung. Wir wissen noch nicht, was wir tun.
Habt ihr noch ein bisschen Zeit.
Ja, aber es wird schwierig. Also
die Zeit drängt, ja. Das liebe ich auch immer, wenn du so tolle Kostüme siehst. Ich habe einmal einen Typen gesehen, der hatte so eine Spanplatte, eine rechteckige, ausgesägt, also ein Kopfloch, und hat da drauf so eine karierte Tischdecke getackert und dann so Teller mit so gefakten Spaghettis und so, was ist so Rotwein, also ein italienisch gedeckter Tisch, ja, war er. Aber das Problem
das ist
war
auch Mario auch Brothers, ja, oder was?
Es war natürlich das Problem, dass er nicht so gut das Kölsch trinken konnte, weil er musste ja seinen Arm außen rumführen. Und dann hat er natürlich auch jeden gestört und alle so, du Idiot, aus dem Weg mit dir.
Also das ist eben das Schöne noch, jetzt abschließend zu sagen an meinem Job. Ich sehe natürlich direkt das Kostüm des Jahres.
Ja.
Weil wenn die Schlange dann da ist, also es gibt ja trotzdem eine Schlange, und dann sieht man, was Sache ist, was gerade aktuell ist, ne? Und oft halt Dschungelcamp oder halt Donald Trump, ganz klar.
Ne?
Also,
das stimmt auch.
Aber es gibt auch so viele, die sich so wahnsinnig viel Mühe geben. Und das finde ich echt toll, wenn man, also nichts gegen Deiters, kann man auch.
Aber ich weiß, was du meinst.
Aber es gibt ja viele, die sich so dermaßen Mühe machen, und das ist toll.
Also ich mache immer so einen Mix aus Krempel, den ich habe,
genau,
den ich eigentlich wegtun wollte.
Und dann denke, Schneegestöber.
Das kannst du irgendwann mal Karneval anziehen und dann so mit einer Prise Deiters gespickt. Also,
genau.
Ne, irgend so ein bisschen tüdelüdelüdelü.
Ja. Ich habe auch so eine Kiste, wo die ganzen alten Kostüme von früher drin sind, und manchmal, wenn da irgendwie auch Trümmer übrig geblieben sind, man weiß ja nie, was passiert, wenn man unterwegs ist. Dann versuche ich, die Sachen zu kombinieren, aber ich bin leider jemand, der dann immer auf diese Bausteine setzt. Also ich habe, glaube ich, lange nicht mehr.
Das können wir ändern, Christoph, das ist kein Problem.
Also wenn ich alles, was liegen bleibt an Karneval, einsammeln würde, dann hätte ich, glaube ich, Kostüme für die nächsten 20 Jahre.
Könnt ihr doch mal einen Laden aufmachen. Was machst du eigentlich damit? Das ist eine sehr gute Frage. Gib alles mir.
Ja, manche Sachen sind so versifft, die stundenlang
muss da alles im Boden
hängt. Hängt er über die Kölschgrenze.
Aber ist das so, dass am nächsten Tag dann ganz viele Leute anrufen?
Ja. Handys,
meine Schlüssel, alles. Immer noch draußen vor der Tür.
Wahnsinn.
Verstehe es nicht,
auch mal
wie
passiert.
Man diesen Plunder noch mitnehmen kann. Leute, wenn ihr Karneval feiern geht, nehmt
Geld,
ein kleines
Schlüssel.
Täschchen.
Ja,
ich nehme Bargeld mit und sonst eigentlich Schlüssel. Nichts. Ich brauche gar keinen Schlüssel.
Ja.
Ich bin sehr modern aufgestellt. Ich brauche noch nicht mal mehr einen Schlüssel.
Super.
Und das ist perfekt.
Ja.
Und wenn ich kein Geld mehr habe, dann heißt es, trink doch, ey, eine
Mitschlüssel.
Ja. Ich helfe dir aus, Mädchen.
Nee, aber schön ist auch, wenn die dann am nächsten Tag kommen und sagen, mein iPhone 14. Ich sage, ja, haben wir gefunden. Dann kommt nicht, das ist aber toll, super. Danke, super, ich freue mich, hier sind 20 Euro noch für den Finder oder fürs Team oder was. Nein, da kommt, da ist ein Kratzer drin. Da ist ein Kratzer drin. Wie kann das denn sein? Ne? Also das haben wir auch schon erlebt.
Eine Unverschämtheit. Ich verstehe das gar nicht, was die Leute im Allgemeinen so unverschämt sein können.
Ja.
Sei es das Handy oder die ganzen anderen Nummern.
Aber deswegen möchten wir zum Abschluss noch eine schöne Geschichte hören. Hast du Karneval mal was Romantisches erlebt? Also ein Pärchen, das sich sah
dass
und
verheiratet hat dann.
Also es war ja damals, gab es dann beim Express den Aufruf, wer hat sich wo getroffen oder wirklich so klischeehaft Kater sucht Prinzessin oder was. Und da hatte die Express so ganz viele Aufrufe gemacht. Und dann kam auch irgendwas und sagte, ja, hier im Unkelbach, ich habe dich gesehen und sonst wie. Und die beiden haben tatsächlich geheiratet. Die kamen dann ein Jahr später zu mir und haben gesagt, hier, wir waren die aus der Express mit der Anzeige. Wir sind jetzt verheiratet und vielen Dank nochmal. Und wir feiern heute zusammen. Und
das fand ich eine sehr schöne Geschichte.
Sehr, sehr schöne Geschichte.
Und ich finde, da können wir jetzt auch einen Schlussstrich ziehen und sagen, Mensch, mit dieser tollen Geschichte müssen wir leider, leider, leider jetzt diese Folge beenden.
Wir gehen jetzt mal Kostüme suchen.
Genau, wir gehen ins Kostüme suchen, wir machen ein bisschen Karnevalsmusik. Aber mein Lieblingslied ist immer Leve Marie, I love it. Ja, ja. Finde ich großartig. Das hast du ein Lieblingslied?
Ja, im Moment die aktuellen von hier von den Paveiern finde ich super, von den Rabaue, Navas finde ich super. Es sind immer die aktuellen.
Sehr gut.
Meine Lieblingsgeschichte ist im Kölner Karneval in der Straßenbahn zu stehen um 23 Uhr, versuchen zurück nach Hause zu kommen. Die Bahn bleibt stehen, einer hat einen Ghetto-Blaster dabei und alle singen
mit. Ja, genau. So geil.
Also man fühlt sich nie allein.
Tommy.
Das finde ich. Ja,
Tommy
genau.
Ist auch unser letztes
Tommy
Lied.
Ist auch schon.
Also ich habe das auch in der 5 mal erlebt. Das war schön. Das war schön. Fällt mir gerade ein.
Und Severin Kantereit hat damals im Haus Unkelbach Essen rausgebracht.
Echt?
Ah, verrückt, oder?
Ja, so berühmte Leute waren auf dem Schiller-Gymnasium, glaube ich.
Genau,
ne? Das
ich
ist eine
auch.
Schülerband, die riesengroß geworden ist. Das finde ich ganz toll. Ach, Kinder, mir wird es wieder ganz warm ums
auch
Herz.
Ganz
und
warm.
Dieses Karnevalsgefühl ist wieder da. Ich mag das.
Ich glaube, wir müssen noch einen zweiten Teil machen.
Ja, ich mag das auch, wenn alle über Köln singen. Du stehst zum Beispiel jetzt in einer Kneipe am Dom, im Gaffel zum Beispiel, oben in der ersten Etage. Die Sonne scheint auf
oder
den Dom.
Früh. Ja.
Herrlich.
Ja, ja, natürlich.
Herrlich. Oder du stehst im Unkelbach und kennst den Chef und sagst, Alexander.
Das war heute genau. Super.
Genau.
Ich komme morgen wieder.
Ja, genau. So machen
es gibt
wir
ja auch
das.
Tatsächlich Leute, die jeden Tag kommen. Ne?
Ja.
Also,
ja,
die
ist
haben
richtig
direkt
so.
5 Bändchen am Arm und
zack, zack, zack.
Ziehen die auch direkt an und sagen, duschen gehst du so nicht.
Ja, genau.
Hauptsache ich hab Bändchen an.
Richtig. Aber warum nicht? Weißt du, ich finde das auch schön, wenn man einen Ort hat, an dem man sich besonders wohl fühlt.
Ja.
Also von daher, wir kommen bestimmt auch mal vorbei.
Ich würde mich sehr freuen.
Und wir kennen
gerne.
Den Chef. Ja, ja, kann ja, ja jeder
ja,
sagen.
Ja, ja, wir kennen den Chef auch.
Wir wissen schon, wie das ausgeht.
Genau.
Ja, also lieber Alexander, herzlichen Dank für
vielen
deine
Dank,
Zeit.
Dass ich hier sein durfte.
Kölle
war wirklich
Allah.
Vielen
und,
Dank von mir.
Eine schöne Karnevalszeit, ganz nüchtern und in vollem Bewusstsein, dass
und
der Laden läuft.
In diesem Sinne,
großartig.
Wir stoßen
Prost.
Am Ende
wir sprechen
immer an. Und
ich hab nix, aber macht nix.
Ja,
also,
aber wir zwei.
Chin Chin,
Chin, Chin.
Alexander Manek vom
Tschüss.
Haus Unkelbach.
Wartet, Jodi.
Family Affairs ist eine Produktion von Alex und Christoph Bechtel. Jede Woche eine neue Folge.